Die Geistesgaben, die Gaben des Heiligen Geistes, wenn wir sie jetzt durchgenommen haben, wir haken sie nicht einfach ab. Wir sagen nicht einfach so, das war's. Wir wenden uns jetzt einem anderen Thema zu und dann tun wir das und die Geistesgaben, wenn der Herr will und wir leben, dann irgendwann wieder einmal. Nein, sondern das gehört zu unserem Alltag. Das gehört zum Alltag eines Gläubigen. Das ist nichts etwas für ganz besonders Auserwählte, sondern das ist das Handwerkszeug eines jeden Gläubigen. Und ich bin so froh darum, dass es so ist. Wisst ihr, Christen trachten nach dem Übernatürlichen. Christen wollen das Übernatürliche, das ist ihnen in die Gene gelegt von unserem übernatürlichen Gott. Es ist völlig abnormal, wenn wir all das, was Gott uns an Übernatürlichem gegeben hat, versuchen wegzuinterpretieren, versuchen klein zu machen oder irgendwie zu rationalisieren. Es ist erstaunlich, für was alles Menschen eine vernunftsgemäße Erklärung finden oder zu finden meinen. Vielleicht kennt ihr diesen Witz mit dem kleinen Jungen, der in der Schule war und der Lehrer erklärte vor der ganzen Klasse, warum das Wunder mit der Spaltung des Roten Meeres oder mit dem, dass das Volk durch das Rote Meer zog, gar nicht so ein großes Wunder war. Denn neueste Forschungen haben bestätigt und herausgefunden, dass das Rote Meer dort, wo das Volk Israel durchzog, eben nur gerade kniehoch war. So dass Gott also eigentlich das Meer gar nicht hätte spalten müssen, durch die Hand von Mose. Und dann streckt dieser kleine Junge auf, schlagfertig wie er ist, aus der Bibel belehrt, ja, und sagt, aber Herr Lehrer, dann ist das Wunder ja noch viel größer. Dann ist seine ganze ägyptische Armee in kniehohem Wasser ertrunken. Habt ihr schon mal gehört, oder? Nicht? Siehst du, Leute, die das Übernatürliche weg erklären wollen, geraten meistens in eine Falle, die eigentlich ganz einfach zu widerlegen ist und wo sie sich selber einschließen in eine Enge, die gar nicht sein müsste. Und was mir auch aufgefallen ist, immer wieder einmal und in letzter Zeit vermehrt, weil ich mich intensiv mit diesen Dingen beschäftigt habe, ist, dass auch die Christen, die versuchen, das Übernatürliche wegzuerklären, dass sie eben immer noch diesen Drang haben. Und dass das dann zum Teil ganz komische Blüten treibt. Ich habe jetzt gar keine Beispiele, ist auch egal, es geht mir nicht darum. Aber dass das dann ganz komische Blüten treibt. Und die Leute auf einmal offen werden für alles mögliche, wirklich komische Zeug. Und warum das? Alles nur, weil sie das übernatürliche Wirken Gottes nicht haben wollen. Das ist tragisch. Das ist tragisch. Wusstet ihr übrigens, ich muss das jetzt doch sagen, wusstet ihr übrigens, dass zu einer bestimmten Zeit im 20. Jahrhundert, anfangs des 20. Jahrhunderts, gab es die sogenannte Berliner Erklärung. Die Berliner Erklärung war eine Erklärung, eine Deklaration von verschiedenen evangelischen Gemeinden, die sich zusammengetan hatten, um darüber zu besprechen und zu diskutieren, was dieses neue Wirken des Heiligen Geistes sollte, was da vom über den Ozean geschwappt war von Amerika her nach der Azusa Street Erweckung und eben auch schon anfing, in Deutschland aufzuwachsen und Früchte zu bringen. Und diese Gemeinden beschlossen dann, dass dieses Wirken eben nicht vom Heiligen Geist war, sondern ein Geist von unten wäre. Das beschlossen sie hochoffiziell und setzten ein Papier auf, das für alle Gemeinden, die zu diesen Gruppierungen gehörten, verbindlich war. Und weißt du was, wenige Jahre später, nur wenige Jahre später kam ein anderer Geist nach Deutschland, den du nun beim besten Willen nicht mehr als einen Heiligen Geist bezeichnen kannst. Ihr alle wisst, was ich meine, der Zusammenhang ist offensichtlich. Wir haben das in der Bibelschule in Berlin gelernt, diese Berliner Erklärung, ich weiß nicht, ob sie heute noch besteht oder ob sie irgendwann widerrufen worden ist. Auf jeden Fall, lasst uns vorsichtig sein, wenn es darum geht, das übernatürliche Wirken Gottes zu beurteilen. Oder womöglich zu verurteilen. Beurteilen dürfen wir alles. Amen. Wir müssen nicht blauäugig wie junge Spatzen im Nest sitzen und alles schlucken, was uns geboten wird. Aber wir sollten auch uns hüten, das echte Wirken des Geistes abzuqualifizieren. Gut, wir kommen heute Abend zu den letzten beiden Gaben, dieser neuen Gaben. Und zwar habe ich mich entschlossen, die beiden Gaben, verschiedene Arten von Zungensprachen und die Auslegung der Zungensprachen zusammenzunehmen. Denn diese beiden Gaben sind so eng miteinander verbunden, dass es nicht viel Sinn macht, sie in zwei getrennten Einheiten zu bringen. Vor allem die Gabe der Auslegung würde relativ wenig hergeben, alleine. Die Gabe der Auslegung ist vielleicht die einzige Gabe, wo du sagen könntest, sie wäre überflüssig, wenn sie nicht mit den verschiedenen Arten von Sprachen zusammenkommen würde. Diese Gabe würdest du nicht brauchen, wenn es die andere nicht gäbe. Denn, das kann ich gleich vorweg sagen, ist bereits eine Erklärung, die Gabe der Auslegung der Sprachen bezieht sich ausschließlich auf die verschiedenen Arten von Zungensprachen. Die Gabe der Auslegung der Sprachen ist nicht einfach die Gabe der Auslegung, sondern es ist die Gabe der Auslegung der Zungensprachen. In manchen Kreisen wird das einfach unzulässigerweise verkürzt und man redet dann von der Gabe der Auslegung. Was soll das sein? Jemand, der eine besondere Gabe der Auslegung hat in Bezug auf die Bibel, auf die Aussagen der Bibel. Nein, das ist hier nicht gemeint. Paulus redet deutlich von der Auslegung der Zungen. 1. Korinther 12, Vers 10. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Hier haben wir bereits ein kleines Problem. Nämlich das Wort, das hier in der Elberfelder und in vielen anderen deutschen Übersetzungen mit Sprachen übersetzt wurde. Man kann dieses Wort zwar mit Sprachen übersetzen, es ist das griechische Wort Glossa, aber eigentlich bedeutet es Zunge. Es kann Sprache bedeuten im Sinne, wie wir sagen, dieser und jener hat eine fremde Zunge. Er spricht mit einer fremden Zunge, könnten wir poetisch sagen, wenn wir meinen, er spricht eine Sprache, die wir nicht verstehen. Eine Fremdsprache. So hat man früher geredet. Und in diesem Sinne bedeutet das Wort auch Sprache. Aber im Zusammenhang mit dem Reden in neuen Zungen wäre es wesentlich klarer und eindeutiger, wenn man das Wort mit Zungen übersetzen würde. Denn diese Übersetzung, die zieht in eine falsche Richtung, indem sie uns nämlich eigentlich klar machen möchte, hier geht es nicht um Zungensprachen, sondern es geht um reale Sprachen, die Menschen auf übernatürliche Art und Weise bekommen. Und das ist ein sehr verbreiteter und zugleich auch ein großer Irrtum. Das Reden in neuen Zungen ist niemals oder in den allerseltensten Fällen das Reden in einer tatsächlich existierenden menschlichen Fremdsprache. Viele haben diese völlig irrige Vorstellung, dass die Jünger, die 120 am Pfingsttag, dass sie tatsächlich in all diesen unterschiedlichen Dialekten gesprochen haben, der damals anwesenden Völker, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen waren, um dort das Pfingstfest zu feiern, was ja ein jüdischer Feiertag auch war. Dem ist nicht so. Wir kommen dann gleich noch dazu. Die Jünger sprachen nicht in ihnen unbekannten Fremdsprachen. Sie sprachen nicht auf einmal Englisch oder Italienisch oder Französisch, obwohl sie das nie gelernt hatten. Sondern sie sprachen genauso in Zungen wie du und ich. Das Wunder bestand auch darin, dass die Anwesenden sie in ihrer eigenen Sprache reden hörten. Man könnte diesen Vers 10 hier auch mit der Nächste wiederum hat verschiedene Arten von Zungensprachen und nochmals ein anderer übernimmt die Auslegung der Zungensprachen übersetzen. Die zentrale Wahrheit, die ich euch geben möchte zu diesen beiden Gaben, ist folgende. Zungenrede mit Auslegung hat dieselbe Wirkung wie Weissagung. 1. Korinther 14, Vers 5. Zungenrede mit Auslegung hat dieselbe Wirkung wie Weissagung. Wir werden noch dazu kommen. Als erstes müssen wir einmal ganz klar unterscheiden, um was es genau geht, wenn von verschiedenen Arten von Zungensprachen die Rede ist. Ist das die allgemeine Gabe der Zungensprache, die jeder Gläubige empfängt, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, oder ist hier nochmals etwas anderes gemeint? Viel Verwirrung herrscht in diesem Gebiet. Deswegen müssen wir hier eine klare Unterscheidung machen. Und in der Folge werden wir dann auch vor allem über das reden, was wir jetzt gerade definieren. In Vers 30 von 1. Korinther 12 sagt Paulus Folgendes, was viele für eine sehr kontroverse Aussage halten. Er sagt nämlich, haben alle Gnadengaben der Heilung? Fragezeichen. Reden alle in Sprachen? Legen alle aus? Fragezeichen. Diesen Vers haben viele als Beweis dafür genommen, dass eben nicht alle Gläubigen in neuen Zungen reden. Aber das kann nicht sein. Denn Paulus sagt in Kapitel 14, Vers 5 des 1. Korintherbriefes, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Er kann nicht an einer Stelle sagen, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, um im nächsten Satz oder irgendwo davor gesagt zu haben, reden alle in Sprachen? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort auf diese Frage ist ganz klar nein. Die erwartete Antwort auf diese Fragen, die ihr hier stellt, sind alle Apostel, sind alle Propheten, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Die Antwort ist ganz klar nein. Von was reden wir also, wenn wir von den verschiedenen Arten von Zungensprachen reden? Wir reden von einer anderen Ebene oder einer anderen Art des Zungenredens als dem der allgemeinen Gabe des Zungenredens, die hauptsächlich zur persönlichen Auferbauung dient. Wir reden nämlich von Arten von Zungensprachen, die ausschließlich dafür gesetzt sind, im Gottesdienst ausgesprochen zu werden, ausgelegt zu werden zur Auferbauung der Gemeinde. Und diese Gabe hat nicht jeder. Dem können wir zustimmen. Die andere Gabe, nämlich die allgemeine Gabe des Zungenredens, von der Paulus sagt, dass er möchte, dass sie alle haben, die kann jeder haben. Halleluja. Die kann jeder haben, die sollte jeder haben. Unser lieber Freund Harold Horton, ich habe leider nicht alles gelesen, was er hier über das Zungenreden und das Auslegen schreibt, weil es relativ umfänglich war und ich nicht mehr so viel Zeit hatte. Aber es ist herrlich zum Teil, was er hier schreibt. Wirklich herrlich. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr dieses Buch irgendwo bekommen könnt, Harold Horton, die Gaben des Geistes, dann kauft es euch unbedingt. Das ist ein Exemplar, das ich für 50 Rappen im Brockenhaus von Lukas gekauft habe vor einiger Zeit. Vielen Dank, Lukas, dass ihr solche Dinge dort habt und sie nicht einfach in den Mülleimer verschwinden lässt. Er schreibt hier zum Beispiel, und hier geht es eigentlich um das allgemeine Zungenreden wieder, aber es ist sehr interessant. Warum betont ihr die Zungen so sehr? Fragen unsere Freunde aus den anderen Gemeinschaften. Wir müssen antworten, dass das gar nicht der Fall ist. Es gibt drei besondere Gründe, die den Eindruck entstehen lassen, dieser Gabe würde in unserer Mitte ein so hervorragender Platz eingeräumt. Zunächst ist es die Gabe, über welche die Leute am meisten Auskunft verlangen und darum zur Diskussion herausfordern. Zweitens ist es ja die Gabe, die sich bei der Geistestaufe von Gotteskindern kundtut, wenngleich zu derselben Zeit oft auch weitere Gaben beobachtet werden können. Darum ist sie häufig Zeugnis und Beweis. Und drittens zählt sie zu den kleinsten Gaben, was ihre weite Verbreitung und ihren häufigen Gebrauch erklärt. Es scheint gezwungenermaßen so, dass wir dieser Gabe eine Sonderstellung einräumen. Ähnlich wie Paulus, der ein ganzes langes Kapitel fast ausschließlich dafür verwendet und die wichtigeren Gaben beinahe jedes Mal mit wenigen Worten übergeht. Die Gründe dafür sind in der Tatsache zu suchen, dass die Gabe der Zungen oft wegen ihrer so offensichtlichen und fesselnden übernatürlichen Erscheinung missverstanden wird und darum sofort diejenigen herausfordert, die an das Übernatürliche nicht glauben. Preis dem Herrn für solche kernigen Sätze. Die Gabe, über die wir heute Abend reden, ist also eine Ebene von Zungensprache, die jemand in der Gemeinde hat, und zwar vor der Versammlung. Versteht ihr? Vor der Versammlung. Von hier vorne oder aus der Versammlung heraus, aber so, dass es jeder hört. Hier kommt ein weiteres Missverständnis, das wir klären müssen. Viele, die Mühe haben mit unserer Praxis des Zungenredens, sagen, warum singt ihr zum Beispiel im Gottesdienst in Zungen? Warum habt ihr in der Anbetungszeit eine Zeit, wo die Leute in Zungen singen? Warum legt ihr diese Art von Zungenreden nicht aus? Nun, diese Frage ist relativ einfach beantwortet, wenn du den Unterschied verstehst zwischen diesen beiden verschiedenen Ebenen. Das, was jeder von euch oder wahrscheinlich die meisten von euch am Sonntag tun in der Anbetung, wenn sie in neuen Zungen singen, ist die allgemeine Gabe des Zungenredens zur persönlichen Auferbauung. Niemand hat den Anspruch, dass das ausgelegt wird. Denn du singst nicht für deinen Nachbarn, sondern du singst für dich selbst. Wenn sich dein Nachbar davon gestört fühlt, dann hat im Grunde genommen er ein Problem, nicht du. Die Notwendigkeit der Auslegung beginnt dort, wo zum Beispiel während einer leiseren Passage der Anbetung jemand seine Stimme so erhebt, dass er von allen gehört werden kann. Ob das nun im Gesang ist oder in einer Rede. Dann ist der Punkt erreicht, wo die Zungenrede ausgelegt werden muss. Damit gehe ich völlig eins. Aber das Singen in neuen Zungen zu deiner persönlichen Auferbauung während des Gottesdienstes ist meiner Meinung nach absolut legitim und gehört dazu. Denn im Normalfall ist es ja so, dass der Gottesdienst für die Gläubigen ist. Wusstet ihr das? Der Gottesdienst, der Sonntagmorgen-Gottesdienst ist nicht in erster Linie dazu da, Ungläubige zum Herrn zu führen. Nicht jeder Sonntag-Gottesdienst sollte ein evangelistischer Gottesdienst sein oder ein Gäste-Gottesdienst oder ein Familien-Gottesdienst, ein niederschwelliges Angebot, wo die Leute gerne kommen oder sofort kommen, auch Ungläubige. Das ist nicht so gedacht. Es gibt spezielle evangelistische Gottesdienste, wo wir sehr zurückhaltend sein werden mit den Manifestationen des Geistes, weil die Ungläubigen diese Dinge nicht verstehen. Aber am Sonntagmorgen-Gottesdienst, wo wir größtenteils unter uns sind, da gehen wir davon aus, dass wir dem Geist, dem Heiligen Geist, freien Lauf lassen können. Also, wir werden hauptsächlich über diese Gabe heute Abend reden. Ich möchte aber trotzdem, ich habe mir fast sämtliche Schriftstellen herausgesucht im Neuen Testament, wo etwas über das Reden in neuen Zungen steht. Und ich möchte einfach diese Schriftstellen kurz mit euch rekapitulieren. Ich glaube, es ist gut, dass ihr auch in diesen Dingen gefestigt werdet. Denn immer wieder, das ist etwas, eine Konstante, mit der du rechnen kannst, wenn du in einer charismatischen Gemeinde bist. Und wir sind eine charismatische Gemeinde im weiteren Sinn. Ja. Nicht nur, wir sind auch eine Glaubensgemeinde und das gibt uns die nötige Balance, wenn ich das mal so offen sagen darf. Amen. Aber eine Konstante, die dich begleiten wird, ist eben genau das, was er auch beschreibt. Nämlich, dass die Leute dir vorwerfen werden oder dich fragen werden, was ist das mit diesem Reden in neuen Zungen? Was plappert ihr da daher? Ich kann mich erinnern an eine Situation, die wir erlebt haben. Ich glaube, es war sogar an diesem Pfingstsonntag, wo wir diesen einen Gottesdienst hatten im Hotel Kronhof, wo eine einzige Person kam. Und wir waren dann ziemlich frustriert und haben nach dem Gottesdienst unser Zeug zusammengepackt und stand noch eine Weile auf dem Parkplatz. Und schon damals war es so, dass im großen Saal im Hotel Kronhof sich eine andere Gemeinde traf. Und es ergab sich dann, dass wir bei unserem Auto standen, unser Zeug einpackten und zwei, drei Autos weiter standen Leute aus dieser Gemeinde und unterhielten sich lauthals darüber, ob das jetzt dieses Zungenreden gewesen sei, dieses Plappern da, was sie da gehört hätten von uns oben. Sie wussten ja nicht, wer wir waren. Siehst du, du wirst also immer wieder konfrontiert werden mit diesen Anfragen. Und deswegen ist es wichtig, dass du hier auch argumentieren kannst. Also, Markus 16, Vers 17. Das ist sicher die grundlegendste Schriftstelle, die wir überhaupt haben zum Reden in neuen Zungen. Hier sagt Jesus, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Halleluja. Ist das eine Schriftstelle, der du dich einfach widersetzen kannst? Ist das eine Schriftstelle, die du einfach unter den Tisch wischen kannst? Wo du einfach sagen kannst, Dämonen austreiben, ja, reden in neuen Zungen, nein? Wohl kaum. Und trotzdem ist es genau das, was viele tun. Sie glauben zwar an den großen Missionsbefehl, nehmen aber zwei, drei wichtige Teile aus diesem großen Missionsbefehl einfach raus. Sie nehmen das Austreiben von Dämonen heraus, sie nehmen das Auflegen der Hände auf Kranke raus, sie nehmen das Reden in neuen Zungen raus. Man fragt sich, womit sie noch kämpfen, womit sie noch unterwegs sind in ihrem großen Auftrag. Hier schreibt Horton auch etwas Schönes. In meinem Namen werden sie in neuen Zungen reden. Markus 16, 17. Was würdest du von Johannes und Petrus denken, die noch unter dem Eindruck und Schatten des Kreuzes standen, als Jesus ihnen diese Verheißung gab, wenn sie plötzlich gefragt hätten, aber was sollen denn die Zungen? Ist es nicht eine Verunehrung des gnädigen Herrn, wenn man heute sein Volk diese ungläubige Frage stellen hört?
Die erste bedeutende Folgerung ist hier die, dass alle diejenigen, die nicht in neuen Zungen gesprochen haben, die weder in Zungen reden noch danach streben, sich außerhalb der Gruppe stellen, die der Herr in diesem Vers Gläubige nennt. Denn diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Er erklärt das noch. Ich meine nun nicht, dass sie dem Herrn in Bezug auf ihre Erlösung nicht geglaubt haben. Ich meine, was der Herr meint, dass sie nicht unter denen sind, die mit übernatürlichen Kräften und Zeichen, mit Gaben ausgestattet sind, welche allein in den Tagen des Abfalls die Vollmächtigkeit des Wortes bekräftigen können, das verkündigt wird. Halleluja! Und das ist nicht irgendwie ein verrückter, charismatischer Überflieger, sondern Harold Horton, ein Zeitgenosse und Wegbegleiter von Howard Carter, einem Pionier der Pfingstbewegung in England. Das Buch ist erschienen in den 60er Jahren im Leuchter Verlag, offizieller Verlag der deutschen Pfingstgemeinde. Apostelgeschichte 2, 3 und 4, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wie gesagt, viele haben diese irrige Vorstellung, und das hat durchaus etwas zu tun mit der Gabe, von der wir heute Abend sprechen. Viele haben diese Vorstellung, dass die Jünger damals auf einmal auf Aramäisch und Idumäisch und Ägyptisch und Arabisch und Lateinisch oder was es damals alles für Sprachen gab, sprechen konnten. Nun, es gibt diesen Fall. Ich glaube, dass es möglich ist, dass der Heilige Geist einem auf übernatürliche Art und Weise eine Sprache schenken kann, quasi, die man in der Situation braucht, damit andere einen verstehen. Aber das ist nicht die Regel. Es kann aber auch sein, dass du in neuen Zungen betest und jemand, der in der Versammlung sitzt, hört dich in seiner Sprache reden. Das ist, glaube ich, das, wovon hier gesprochen wird. Nämlich, dass der andere dich hört in seiner eigenen Sprache. Es ist nicht so, dass ich es für unmöglich halte, dass jemand auf einmal Hebräisch kann, obwohl er das nie gelernt hat. Aber wenn ich diese Gelegenheit hier, diese Begebenheit am Pfingsten genau studiere, dann komme ich zu keinem anderen Schluss, als dass die Apostel des Lammes damals und die anderen 120 Jünger, dass sie ganz normal in neuen Zungen geredet haben, wie du und ich heute. Wie kannst du es dir sonst erklären, dass manche gesagt haben, sie sind voll süßen Weines? Hallo? Ich meine, das ist ein deutlicher Unterschied. Wenn ich hier stehen würde und ich würde anfangen, Hebräisch zu reden, du würdest merken, dass das eine Fremdsprache ist. Du würdest nicht denken, dass ich besoffen bin. Aber wenn ich in neuen Zungen rede, dann kannst du schon auf die Idee kommen, ich hätte ein bisschen zu viel getrunken. Wenn du das Zeichen eben nicht glauben willst. Apostelgeschichte 2, Vers 11. Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Siehst du, sie sagten, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Meine persönliche Meinung ist, dass jeder einzelne der Anwesenden sie alle in seiner eigenen Sprache jeweils gehört hat. Stell dir vor, hast eine fremde Sprache, du kommst nach Jerusalem zum Pfingstfest, auf einmal sind da 120 Einheimische und sie reden zu dir. Warum haben sich 3000 Menschen bekehrt am Pfingsttag? Weil da ein paar kleine Wunder passiert sind. Wir reiten da relativ schnell jetzt drüber weg, damit wir auch zu den eigentlichen Punkten noch kommen. Apostelgeschichte 10, 46. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Apostelgeschichte 10, 46, das ist die Begebenheit, wo Petrus im Hause von Cornelius ist und kaum hat er angefangen zu predigen, fällt bereits der Heilige Geist auf Cornelius und sein ganzes Haus und sie fangen an, in Sprachen zu reden und Gott zu erheben. Hier siehst du eine Funktion des Redens in neuen Sprachen, nämlich Gott zu erheben. Das Reden in neuen Zungen ist ein Erheben Gottes in einer dir nicht bekannten Sprache, die du nie gelernt hast. Das Reden in neuen Zungen ist etwas, das du nicht lernen kannst mit deinem Verstand. Es gibt keine Wörterbücher, die du da zu Rate ziehen könntest. Mir ist kürzlich ein Buch in die Hand gekommen von irgendeinem Sektenbeauftragten der reformierten Kirche oder so etwas, wo vor charismatischen Gemeinschaften gewarnt wird. Auch Pfingstmission Buchreck, wie heißen sie? Ja, Buchreck, da Gemeinde in Zürich, ist drin. Und da wird ein Zitat wird dort gemacht von einem jungen Mann, der Name wird erwähnt und sein Alter, von einer Sprachenrede, die er gegeben hat im Jahr 1984. Und sie haben das niedergeschrieben. Ich glaube, dass du das Reden in neuen Zungen nicht niederschreiben kannst. Das ist eine Sprache, die sich dieser Art von, wie soll ich sagen, von Vermittlung, von Kommunikation entzieht. Und die auch nicht, verstehst du, ich kann nicht, wenn ich heute eine Sprachenrede gebe, die aufschreiben, in 20 Jahren liest die jemand und wird davon dann gesegnet oder kann das dann kritisieren. Das ist eine absurde Vorstellung. Das Reden in neuen Zungen ist immer jetzt. Es ist für jetzt. Die Auslegung einer Zungenrede kann längerfristigen Charakter haben, aber nicht die Sprachenrede selbst. Ich glaube, dass die Sprachenrede selbst so wie das Manna ist. Du musst es sofort essen. Am nächsten Tag ist es vorbei. Amen. Und wenn du es versuchst zu sammeln, dann fängt es an zu stinken. So wie das, was die in diesem Buch geschrieben haben. Es sah so aus, war so dargestellt wie ein kurzes Gedicht, oder? Aber es ist als solches völlig absurd. Das ist es nicht. Sondern es ist eine inspirierte Rede für den Moment. Für diesen bestimmten Augenblick, in dem wir gerade sind, in dem wir uns gerade befinden. Und womit wir Gott erheben. Über 20 Jahre nach Pfingsten war das Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist noch immer das Reden in neuen Zungen. Verschiedene Gruppen sagen ja, wir glauben auch an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber wir glauben nicht an das Reden in neuen Zungen. Wir glauben, dass man auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein kann, ohne das Reden in neuen Zungen. Auch dazu sagt er einiges. Und es ist Fakt, du wirst keinen biblischen Beweis dafür finden, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ohne in neuen Zungen zu reden. Das ist nun mal einfach das Zeichen. Ist es nicht interessant? 20 Jahre nach dem ersten Pfingstfest kommt Petrus in das Haus von Cornelius. Der Heilige Geist fällt nun auch auf die Nationen. Und wieder ist das Zeichen genau dasselbe. Halleluja. Hätte sich der Heilige Geist inzwischen nicht anders überlegen können? Oh, so viele nehmen Anstoß an diesem Reden in neuen Zungen. Vielleicht sollte ich mir was Besseres einfallen lassen. Vielleicht tut's Weissagung auch. Vielleicht reicht's auch, wenn die Leute einfach ein übernatürliches Verständnis des Wortes Gottes haben auf einmal. Nein, ich glaube, es musste etwas sein, das sofort für jedermann hörbar und sichtbar war. Weißt du, und wenn du in neuen Zungen redest, dann ist das für jedermann sofort hörbar und sichtbar. Du stichst auf einmal heraus, bist auf einmal jemand, der jetzt auch dazugehört, zu diesem Plapperclub. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Auch diese Kombination hat es gegeben. Auch nochmal einige Jahre später, Paulus kommt nach Ephesus, trifft eine Gruppe von Jüngern, fragt sie, ob sie bereits getauft sind, ob sie den Heiligen Geist kennen. Sie sagen, wir wussten nicht einmal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Legt ihnen die Hände auf, betet für sie. Und was tun sie? Sie reden in neuen Zungen. Sie fangen an, wie heißt es hier, redeten in Sprachen und weissagten. 1. Korinther 12, 28 und 30. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Vers 30. Haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Diese Stelle hatten wir gerade schon. Mir geht es hauptsächlich jetzt um Vers 28. Hier wird scheinbar ein Durcheinander gemacht von Paulus von den Dienstgaben, wie wir sie auch aus Epheser 4, Vers 11 kennen. Apostel, Propheten und Lehrer werden hier erwähnt. Ja, Paulus, und wo sind die anderen? Wo ist der Evangelist und wo ist der Pastor? Und dann fängt er auf einmal an mit einer anderen Kategorie von Gaben, nämlich Wunderkräfte. Das sind scheinbar, switcht er hier zu den Gaben des Geistes. Gnadengaben der Heilung, Gaben des Geistes. Dann switcht er nochmal auf eine andere Ebene des Dienstes. Hilfeleistungen, Leitungen. Das sind, ist Dienst der Hilfeleistung. Und jetzt wieder zu den Geistesgaben zurück, Arten von Sprachen. Ein amerikanischer Prediger, dessen Buch ich zu Hause habe und das ich gelesen habe, das mich sehr fasziniert hat, er erklärt dieses Durcheinander in Anführungszeichen folgendermaßen. Und zwar sagt er, dass wir hier eigentlich eine andere Auflistung der Dienstgaben haben. Er fängt an mit Apostel, Propheten, drittens als Lehrer. Dann kommen Wunderkräfte und Gnadengaben der Heilung. Nun, was fehlte noch? Evangelisten und Hirten. Könnte es sein, dass die Wunderkräfte hier ein Synonym sind für den Evangelisten? Könnte es sein, dass die Gnadengaben der Heilungen hier stehen für das Amt des Pastors? Dass Paulus hier quasi sagt, diese Geistesgaben sind vorrangig oder hauptsächlich bei diesen Ämtern des Dienstes zu finden, nämlich beim Evangelisten und beim Pastor. Ich glaube, dass das vollständig Sinn macht, denn ein Evangelist sollte Wunderkräfte in seinem Dienst haben. Wenn du einen Evangelisten anschaust wie Reinhard Bonnke, einen Evangelisten wie Stefan Steinle, bei ihnen sind Wunderkräfte an der Tagesordnung. Das ist ein wichtiger Teil ihrer Evangelisation. Auch natürlich die Gnadengaben der Heilung. Aber bleiben wir einfach mal bei dem. Wunderkräfte, Zeichen, Gabe der Wunderwirkung. Das kommt häufig vor. Und ich glaube, dass Evangelisten, die zum Beispiel in Ländern wie Indien und Afrika dienen, diese Gaben auch unbedingt brauchen. Halleluja. Dort musst du gewahr sein, dass auf einmal feindliche Leute kommen, die dein Zelt abreißen wollen oder deine Anlage stehlen wollen. Und du brauchst den Dienst von Engeln zum Beispiel, den man auch als eine Art Wunderwirkung bezeichnen könnte. Gnadengaben der Heilungen. Wer braucht diese vorrangig? Der Pastor. Gott hat gesetzt in der Gemeinde erstens als Apostel. Gnadengaben der Heilung. Der Pastor ist der, der am meisten mit den Schafen zusammen ist. Eigentlich sollte die Gemeinde eine Art göttliches Spital sein. Wenn die Schafe zum Beispiel chronische Krankheiten haben und diese Krankheiten und Gebrechen nicht nach dem ersten Gebet verschwunden sind, wer muss sich immer wieder auseinandersetzen mit diesen Leuten und ihren Problemen? Der Pastor. Was braucht er mehr als jeder andere Dienst? Gnadengaben der Heilung. Was kommt jetzt? Jetzt kommen Hilfeleistungen und Leitungen. Das verweist auf den Dienst der Hilfeleistung im weiteren Sinn. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel Gaben der Verwaltung. Die können sehr gut administrative Dinge tun. Wozu nicht unbedingt jeder Pastor ist gesalbt, ein Administrator zu sein. Also mir zum Beispiel, mir gehen administrative Dinge ziemlich am Hut vorbei. Also wenn ich irgendwie kann, dann heute Nachmittag habe ich doch tatsächlich einen Termin völlig vergessen mit einem Versicherungsvertreter. War mir hochpeinlich. Klingelt es auf einmal da um 14 Uhr an der Tür und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Streckt mir die Hand entgegen, so und so von der Mobiliarversicherung. Ich sage, ich war völlig vertieft in eine geistliche Arbeit. Hatte diesen Termin völlig vergessen, völlig verschwitzt. Siehst du, wenn ich jetzt einen guten Administrator hätte, der vollzeitlich hier mitarbeiten würde, wäre mir so etwas nicht passiert. Hier verweist Paulus also auf diese Arten von Dienst. Leitungen. Es gibt auch Leute, die im Dienst der Hilfeleistung sind, die einen bestimmten Dienstbereich leiten. Wie zum Beispiel Michael den Ordnerdienst leitet. Das ist auch eine Art von Leitung. Von Leiterschaft, die er dort ausübt, aber er hat noch kein Amt des fünffältigen Dienstes inne. Deswegen, versteht ihr den Unterschied? Und jetzt kommt er wieder zurück zu den Gaben des Geistes und nennt als letztes in dieser Aufzählung Arten von Sprachen. Und dieser amerikanische Prediger sagt, Arten von Sprachen hier ganz am Ende der Reihe, das ist eigentlich das, was jedem Gläubigen zusteht, an Dienst. Nicht jeder hat ein Amt des fünffältigen Dienstes. Nicht einmal jeder ist dazu berufen, Hilfeleistungen oder Leitungen auszuüben. Aber jeder kann. Für jeden ist es da, Arten von Sprachen zu haben. Ich weiß, das widerspricht ein wenig dem, was Paulus dann sagt. Haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen. Ich glaube, dass hier ein Wunsch versteckt ist von Paulus. Er weiß, dass es nicht so sein wird. Er wünscht es sich trotzdem. Das ist nur eine Hypothese, sage ich mal. Das ist nicht unbedingt jetzt, so spricht der Herr. Aber ich finde das ein sehr schönes Erklärungsmodell für das, was wir hier haben an Durcheinander von Gaben. Ihr versteht mich richtig. Durcheinander in Anführungszeichen. Wenn du das geistlich verstehst, dann hat es eine sehr schöne, klare Ordnung. Und dann sagt er auch, diese Arten von Sprachen, die am Schluss der Reihe genannt werden, sind der Einstieg zu den größeren Gaben. Sind der Einstieg auch sogar zu den Dienstgaben. Dieser Mann, dieser amerikanische Prediger, Dave Roberson heißt er übrigens, wisst ihr, was er getan hat? Irgendwann in den 50er oder 60er Jahren, ich weiß nicht genau, wann es war, er hat ein Berufungserlebnis gemacht mit Gott. Er wusste, er sollte in den vollzeitlichen Dienst gehen. Er hat seinen Job an den Nagel gehängt. Er hatte noch keinen Dienst. Er war weder bekannt noch sonst irgendetwas. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich in seine Kammer eingeschlossen und hat sich selbst gezwungen, in Zungen zu reden. Stundenlang. Das heißt, er hat angefangen, im Verstand zu beten. Aber ziemlich schnell wusste er nicht mehr, was er beten sollte im Verstand. So nach einer halben Stunde gehen dir meistens die Anliegen aus. Und dann hat er weiter gebetet in Zungen. Stundenlang. Dann fing an, die Führung des Heiligen Geistes in sein Leben zu kommen. Er kam in eine Versammlung, wo der Prediger dort nicht weiterkam mit bestimmten Problemfällen in der Versammlung. Er kam auf die Bühne und die Probleme lösten sich. Sehr übernatürlich, das Ganze. Ich glaube ebenfalls, dass diese Arten von Sprachen und auch die Auslegung der Sprachen eine Einstiegsgabe sind. Weißt du, musst du dich bewähren, was den geistlichen Dienst anbelangt. Irgendwo muss ein Einstieg sein. Irgendwo muss eine Tür sein, die zu den größeren Gaben führt. Und manchmal sagen wir, es sind die praktischen Dienste, die dich dazu qualifizieren, aufzusteigen im Reich Gottes. Aber das ist nur ein Aspekt. Wenn du wirklich in den geistlichen Dienst, ich sag's mal so, vollzeitlich gehen möchtest, dann musst du dich auch um die geistliche Seite des Dienstes kümmern. Versteht ihr, nur weil jemand ein guter Geschäftsmann ist, ein guter Administrator ist zum Beispiel, heißt das noch lange nicht, dass er auch ein guter Pastor sein wird. Diesen Fehler haben viele gemacht in manchen Kreisen. Sie geben den Leuten eine gute Ausbildung, lassen sie 3 oder 4 Jahre Theologie studieren, geben ihnen Business Skills mit, also Geschäftstüchtigkeit wird vermittelt, etc., etc. Und dann stellen sie die Leute in eine Gemeinde und sagen so, ihr seid jetzt Pastoren. Das kann schwer schief gehen, denn es gehört mehr dazu. Es gehört mehr dazu als nur natürliche Begabung. Es gehört das dazu, was man mit geistlicher Begabung bezeichnen könnte. Und die kleinste Stufe an geistlicher Begabung ist, dass du selbst natürlich zu deiner eigenen Auferbauung erst einmal in neuen Sprachen betest, aber dann auch diese Arten von Sprachen hast und sie womöglich auch auslegst oder von anderen auslegen lässt. Ich glaube, das könnte Denkstoff sein für einige von euch. Obwohl, wie Horton auch sagt, diese Gaben, die Arten von Sprachen und die Auslegung dieser Sprachen, zu den kleineren Gaben gehören, scheint es mir manchmal so, wie wenn die Klippe eine noch höhere ist für viele, diese Gaben anzufangen zu praktizieren. Warum? Weil man sich sehr überwinden muss, nach vorne zu kommen und in dieser übernatürlichen Sprache nicht nur für sich selbst zu reden, sondern jetzt auf einmal auch zu anderen. Das heißt, eigentlich sprichst du ja immer zu Gott, aber die Botschaft wird dann auch von Menschen gehört und soll auch für Menschen verständlich werden. Ein Grund, warum es schwerer sein mag, diese Gabe auszuüben, ist vielleicht auch die, dass du dich immer irgendwie zum Narren machst. Du machst dich damit ein Stück weit zum Narren. Aber wie ich auch schon gesagt habe, diese Bereitschaft brauchst du. Wenn du in den Dienst gehen willst, dann musst du die Bereitschaft haben, dich ein bisschen zum Narren zu machen. Amen. Das stimmt in vielerlei Hinsicht. Weißt du, wenn ich am Sonntag manchmal hier stehe und ich merke so, die halbe Gemeinde ist am Schlafen. Ja, das kommt leider manchmal vor. Dann versuche ich manchmal bewusst, ein bisschen den Narren zu spielen, um euch aufzuwecken. Diese Bereitschaft musst du also haben. Und wisst ihr, das kann auch schief gehen. Manchmal weiß ich, habe ich auch schon Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Nur weil, um die Leute zu packen. Das ist manchmal eine Gratwanderung. Aber du musst grundsätzlich die Bereitschaft haben, dass Leute auch mal über dich lachen. Es ist so. Und wenn du dieser Herausforderung dich nicht gewachsen fühlst, und hier geht es nicht um Fähigkeiten, hier geht es vor allem darum, dich demütigen zu lassen, deinen Stolz zu begraben, ein für allemal. Oh, ich habe einen guten Ruf zu verlieren. Ich bin bekannt als ernsthafter, aufrichtiger, zuverlässiger Geschäftsmann. Was sollen die Leute denken, wenn sie mich hier am Boden rollen sehen? Jesus hat seinen guten Ruf auch verloren. Paulus hat seinen guten Ruf verloren. Die meisten Prediger, die ich kenne, haben ihren guten Ruf schon längst verloren. Wenn du auf die Anerkennung aller aus bist, dann bist du im Dienst am falschen Platz. 1. Korinther 14, die Verse 2 und 4. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Diese Aussage gilt auch für die verschiedenen Arten von Sprachen. Und zwar auf einer anderen Ebene. Wer für sich selbst in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wenn du zu Hause im stillen Kämmerlein für dich selbst in Sprachen betest, wirst du auferbaut. Wenn jemand in verschiedenen Arten von Zungensprachen der Gemeinde dient, dann wird wer aufgebaut? Die Gemeinde. Natürlich auch der Redner selbst, aber das Ziel ist dann, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Das gilt auch für denjenigen, der hier vorne steht und eine Sprachenrede gibt. Er redet immer zu Gott und nicht zu Menschen. Erst die Auslegung richtet sich dann an die Menschen. Für Gott bist du sofort präsent. Er sieht sofort dein Herz. Er sieht sofort, wie du es meinst. Menschen magst du seltsam vorkommen. Oh, jetzt kommt der Bruder sowieso wieder und gibt die Sprache. 1. Korinther 14, Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Siehst du, hier beschreibt Paulus eine gewisse Hierarchie. Er sagt zuerst, wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Größer oder besser. Er hat in diesem Fall, in diesem Moment, die bessere Gabe. Das ist erstaunlich, oder? Diese Hierarchie, die Paulus hier beschreibt. Wir neigen immer dazu, alles gleich zu machen. Ja, wir sind alle gleich. Wir haben alle die gleiche Gabe. Wir sind alle gleich viel wert. Wir sind alle gleich groß. Wir sind alle, haben alle die gleiche Funktion. Nein, 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 nein. Das Reich Gottes ist keine Demokratie. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, sage ich gerne ab und zu mal wieder. Das Reich Gottes ist keine Demokratie. Hier hat nicht jeder alles zu sagen und mitzubestimmen. Das ist ein Heilmittel für viele Krankheiten im Leib Christi, diese Erkenntnis. Wer aber weiß, sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt. Siehst du, also er relativiert diese Aussage bereits wieder. Er sagt, wenn der, der in verschiedenen Arten von Sprachen redet in der Gemeinde, es auch auslegt, dann ist er gleich groß wie der, der Weissagt. Mit anderen Worten, Sprachenrede mit Auslegung gleich Weissagung. Du fragst dich ja, warum dann nicht gleich Weissagung? Das hat verschiedene Gründe. Weissagung ist ein direktes Reden Gottes durch eine bestimmte Person. Du könntest sagen, das Reden in verschiedenen Arten von Sprachen mit Auslegung ist ein indirektes Reden des Geistes durch eine oder zwei Personen. Hier kommt eine interessante Kombination zusammen. Jemand empfängt die Sprachenrede, gibt sie, ein anderer kommt und legt sie aus. Du könntest sagen, die Fehlerquelle ist kleiner. Derjenige, der die Sprachenrede gibt, er kann das nicht manipulieren. Er gibt einfach die Sprachenrede. Er gibt nicht gleich selber die Auslegung im Normalfall. Er wartet zuerst, ob jemand anderes da ist, der die Auslegung hat. Derjenige, der die Auslegung hat, hat sie sich nicht schon vorher zurechtgelegt. Wisst ihr, jemand, der in der Stuhlreihe sitzt und bereits eine Weissagung parat hat, und dann wartet er darauf, bis jemand kommt und die Sprachenrede gibt, und jetzt wittert er seine Chance und gibt seine Weissagung. Das ist im Grunde genommen nicht die Auslegung dieser Sprachenrede. Es mag durchaus sein, dass die Weissagung auch gesalbt ist, aber es ist nicht direkt die Auslegung der Sprachenrede. Oft ist es so, wenn Sprachenrede ausgelegt wird, dass der Ausleger erst in dem Moment, wo die Sprachenrede zu Ende ist, weiß, hey, jetzt bin ich dran. Oder das erste Wort der Auslegung empfängt. Als Katharina letzten Sonntag hier im Gottesdienst diese Sprachenrede gab, da wusste ich zwar, dass ich die Auslegung haben würde, aber ich fühlte mich überhaupt nicht nach Auslegen an diesem Morgen. Ich fühlte mich nicht nach Auslegen. Weißt du, die Gaben des Geistes haben auch nichts mit Gefühlen zu tun, übrigens. Sie haben nichts mit dem Verstand zu tun, aber sie haben auch nichts mit Gefühlen zu tun. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, tu trotzdem deine Pflicht. In dem Moment, wo sie fertig war, empfing ich das erste Wort der Auslegung. Während sie sprach, habe ich noch mit dem Herrn gegrummelt. Herr, muss ich jetzt wirklich? Ich muss doch schon predigen nachher. Nein, so schlimm war es nicht. Siehst du, was man hier an diesem Mittwochgottesdiensten alles für Hintergrundwissen empfängt? Hä? Kann man mal hinter die Kulissen blicken? Was Pastor Manfred alles denkt und macht vor der Predigt? In dem Moment empfing ich das erste Wort der Auslegung. Und weißt du, wenn das so läuft, dann weiß ich, hey, das ist nicht von mir. Da habe ich jetzt nicht versucht, irgendwas von mir zu bringen, sondern das ist wirklich die Auslegung vom Heiligen Geist. Das Ziel dieser ganzen Aktion ist, dass die Gemeinde Erbauung empfängt. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, auch bei dieser Gabe und ihrem Gegenstück, dem Auslegen, der Auslegung. Das Ziel ist die Erbauung. Das Ziel der Weissagung ist, dass die Gemeinde erbaut wird. Das Ziel von Sprachenrede mit Auslegung ist, dass die Gemeinde erbaut wird. Nicht runtergezogen, sondern erbaut. Erbaut, aufgebaut, höher gehoben. Die Gaben des Geistes bringen den Gottesdienst immer auf eine höhere Ebene. Wenn irgendjemand in den Gaben wirkt und du hast das Gefühl, jetzt hat jemand ein nasses Tuch über die Versammlung geworfen, dann war es entweder nicht der Geist oder es war zum falschen Zeitpunkt. Sprachenrede, verschiedene Arten von Sprachenreden, all das dient zur Auferbauung. Aufgrund dieser Differenzierung hier in 1. Korinther 12, Vers 10, verschiedene Arten von, haben manche Leute gedacht, ja, es gibt Sprachenreden zu verschiedenen Zwecken. Zum Beispiel gab es Leute eine Zeit lang, die geglaubt haben, es gibt auch Sprachengebet zur Bekämpfung des Teufels. Also zur direkten Bekämpfung des Teufels. Natürlich kam das irgendwie aus Amerika oder aus Schweden oder so. Und das Ganze hatte die Bezeichnung, auf Englisch, warring tongues, also kriegführende Zungen sozusagen. Oder wenn man mit dem Verstand, mit dem Beten im Verstand nicht mehr weiterkommt, mit dem Teufel runterreißen und Dämonen einpacken und verbannen und zusammenbinden und einschließen und in den Abgrund werfen und binden und lösen. Und dann versucht man es irgendwann mit dem Reden in neuen Zungen. Und so gab es also Auswüchse in den 80er Jahren, glaube ich auch noch in den 90er Jahren. Ich habe es selber auch erlebt bei einer bestimmten Person. Da war das Zungenreden immer so, ich kann es nur auf Englisch sagen, mit hoch erhobener Stimme, on the top of your voice, so laut es nur irgendwie ging, gegen den Teufel, gegen die Dämonen, gegen die Festungen. Ja. So in der Meinung, das ist jetzt eine von den verschiedenen Arten von Sprache. Aber hier sind einige Dinge völlig fehlgeleitet. Wir lesen nirgends im Neuen Testament bei diesen Erklärungen von Paulus, dass sich das Reden in neuen Zungen an irgendjemand anders außer Gott richtet. Du redest immer zu Gott. Also redest du auch nicht zum Teufel. Der Teufel versteht sowieso nichts von dem, was du redest. Er möchte vielleicht gerne, aber er tut es nicht. Er versteht es nicht. Deswegen, das Reden in neuen Zungen ist zwar eine Geheimwaffe, aber sie ist nicht direkt gegen den Teufel gerichtet. Das ist also nicht gemeint mit verschiedenen Arten von Zungenreden. Sondern, was gemeint ist, unter anderem mit diesen verschiedenen Arten von Zungensprachen, ist zum Beispiel Folgendes. Nämlich, dass jemand, der regelmäßig für sich selbst zur Erbauung in Zungen redet, seine Sprache sich auf einmal verändert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir reden müssen. Woher weiß ich denn, ob ich diese Gabe des Sprechens, des Redens in verschiedenen Zungensprachen habe oder nicht? Das ist zum Beispiel so. Bei mir lief das folgendermaßen ab. Ich habe eine bestimmte Bandbreite an verschiedenen Vokabeln oder Worten oder Silben, die ich spreche in neuen Zungen für meine persönliche Auferbauung. Aber wenn ich in der Gemeinde eine Sprachenrede gebe, die ausgelegt werden soll, dann ist es wie eine andere Sprache. Es klingt anders. Es fühlt sich auch anders an. Das ist zum Beispiel, und da gibt es verschiedene Varianten. Ich kann das nicht klassifizieren, verstehst du? Ich kann nicht sagen, so das war jetzt diese Sprache und diesmal war es diese Sprache und das nächste Mal wird es diese Sprache sein. Nein, das geht nicht. Sondern das ist, wie der Geist will. Ich kann auch nicht sagen, so, das war jetzt die Sprache der Cherubim und jetzt haben wir hier die Sprache der Seraphim und dann gibt's noch die Sprache der Dienstengel oder was es da alles für Klassen von Engeln gibt. Nein, das ist alles Humbug, solche Sachen. Oder man muss immer auch aufpassen, dass man nicht zu weit geht. Man kann immer von zwei Seiten vom Pferd runterfahren. Die einen kümmern sich überhaupt nicht um diese Dinge. Und die anderen tun so, wie wenn sie auf alles die Antwort hätten und genau wüssten, wo im Himmel welche Sprache geredet wird. Weißt du was, im Himmel gibt es nur noch eine Sprache. Und wie die Straßen in der Hölle heißen. Du, es gibt Bücher, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Leute, die im Geist in der Hölle waren und wissen, wie die Straßen dort heißen. Hallo. Das ist absurd, oder? Wie Kenneth Hagin immer gesagt hat. Just stay in the middle of the road. Bleib einfach in der Mitte der Straße. 1. Korinther 14, Vers 6. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Das ist ein sehr interessanter Vers hier. Der gibt nämlich einige Antworten. Paulus widerspricht sich hier nicht selbst, etwa indem er sagt, ja, und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung? Er macht hier nicht einfach einen Wechsel und sagt auf einmal, ja, Sprache rede ist sowieso nichts, rede mal lieber in Offenbarung, in Erkenntnis oder in Weissagung. Nein, sondern er sagt, beachte den genauen Wortlaut, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Ich möchte euch diesen Vers aus meiner eigenen Übersetzung vorlesen hier. Ich möchte euch eine Frage stellen, Brüder. Wenn ich zu euch komme und die ganze Zeit nur in Zungen rede, was nützt es euch, wenn ich es nicht auslege? So dass in meinem Reden etwas offenbart wird oder meine Worte euch Erkenntnis vermitteln oder in Form einer Weissagung oder Lehre an euch gerichtet werden. Hier haben wir eine gewisse Palette an möglichen Wirkungen, die gegeben wird, wenn Sprachenrede ausgelegt wird. Nämlich Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung und Lehre. Diese vier Möglichkeiten sind vorhanden. All das dient zur Auferbauung. Eine Auslegung einer Sprachenrede kann etwas offenbaren. Eine Auslegung einer Sprachenrede kann eine Erkenntnis vermitteln. Auslegung einer Sprachenrede kann auch Weissagung sein, in reinster Form sozusagen. Oder sie kann auch sogar Lehre sein. Stell dir das vor. Auf dieser ganz einfachen Ebene kann einfach Lehre sein, Lehre vermitteln. Wir haben das zu sehr eingeengt. Ich glaube sogar, dass du die Auslegung einer Zungenrede mit einer Schriftstelle beginnen kannst. Wenn es Lehre sein kann, dann muss es auch mit einer Schriftstelle begonnen werden können. Nun, wir haben hier, glaube ich, nicht mehr genug Zeit, dass ich all das noch machen kann. Ist auch nicht so wichtig. Ich möchte dann noch ein bisschen vielleicht über die Praxis reden und dann lasst uns dann in diese Zeit hineingehen, wo auch ihr die Gelegenheit habt, das zu tun. Nun, eine ganz wichtige Sache, die man noch verstehen muss, ist die Auslegung der Sprachenrede. Was ist das? Ist das eine Übersetzung der Sprachenrede? Nein. Das Wort für Auslegung bedeutet eigentlich eine erklärende Auslegung. Eine erklärende Vermittlung dessen, was diese Sprachenrede enthält. Es ist nicht eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Deswegen kannst du auch nicht sagen, zum Beispiel, «Scendere babrondo» bedeutet immer das und das und das. So dass du es also beim nächsten Mal, wenn diese Silben wieder kommen, dann wüsstest, was es bedeutet. Nein. Es ist nur eine, nur in Anführungsstrichen, eine Auslegung der Sprachenrede. Das heißt, es vermittelt den Inhalt dessen, was gesagt worden ist, nicht eins zu eins, nicht wortwörtlich übersetzbar, wie vom Englischen ins Deutsche zum Beispiel, sondern es ist eine, du gibst einen Eindruck von dem wieder, was der Geist vermitteln will. Das bedeutet nicht, dass es nicht exakt ist. Es bedeutet nur, dass es nicht eine 1:1 Übersetzung geben kann. Es ist eine Umschreibung meistens. Und wisst ihr was? Diese Umschreibung ist sogar abhängig von dir als Person. Von dir und mir als Person. Er sagt hier so schön, Horten, Gott benutzt geheiligte Bauernknechte und er benutzt auch geheiligte Philosophen. Jeder von beiden drückt sich anders aus. Jeder von beiden hat eine andere Vorbildung. Gott benutzt sie beide. Da erübrigt sich zum Beispiel auch die Frage, gibt es nur eine mögliche Auslegung? Vielleicht gibt es mehrere mögliche Auslegungen. Je nachdem, wen der Geist gewinnen kann, diese Auslegung zu geben. Nun, da denkst du, aber dann wird es ja beliebig. Nein, wird es nicht. Sondern der Heilige Geist kann durch das, was in Sprachen geredet wurde, bei dir vielleicht eine andere Seite anschlagen als bei jemand anderem. Halleluja! Der Heilige Geist ist so genial. Wisst ihr, und was mich am meisten erstaunt, ist, dass er mit uns arbeitet. Amen. Weit entfernt von Perfektion. Weit entfernt davon. Wir sind nicht High Fidelity. Wir sind kleine Transistorradios hier. Wir tröten ein bisschen. Amen. Klingt manchmal noch recht blechern. Seht ihr? Nicht so wie große, voluminöse Lautsprecherboxen mit einem 30 cm Bass und einem Bändchenhochtöner. Halleluja, und Gott hört uns trotzdem zu. Ist das nicht wunderbar? Weißt du, obwohl Gott wirklich verwöhnt ist, in diesem Sinne, ja, er hat das Beste um sich herum, scheut er sich trotzdem nicht, uns, seinen geliebten Kindern, zuzuhören, dem beizuwohnen, was wir tun. Manchmal haben wir als Gläubige, vielleicht auch gerade wenn wir eine kleinere Gruppe sind, haben wir manchmal so einen eingepflanzten Minderwertigkeitskomplex, den wir mit uns rumtragen. Völlig falsch. Gott ist hier heute Abend. Amen. Jesus hat versprochen, mitten unter uns zu sein. Der Heilige Geist ist sowieso da, den tragen wir ja dauernd mit uns herum. Halleluja. Was können wir mehr wollen? Weißt du, wenn wir dieses Selbstverständnis haben, dann werden sich Leute angezogen fühlen, allein schon wegen diesem Selbstverständnis. Hey, die führen sich hier auf, wenn sie eine Megachurch wären. A Megachurch in its beginnings. Eine Megachurch in ihren Anfängen. Aber wenn wir dieses Selbstverständnis nicht haben, dann werden wir immer ein kleiner Haufen bleiben. Ein heiliger Haufen, aber ein kleiner. Und das wollen wir nicht. Amen. Deswegen möchte ich dich ermutigen. Spring ins kalte Wasser heute. Wenn du die Stimme des Geistes gehört hast, es mag dir kalt vorkommen, es ist dann meistens doch nicht so kalt. Aber einfach, um bei diesem Bild zu bleiben, spring ins kalte Wasser. Beraube dich nicht. Letztlich, du beraubst dich selbst auch. Halleluja. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Ich glaube wirklich, dass das die Wahrheit ist. Diese Gaben sind Einstiegsgaben. Sie öffnen eine Tür in den Raum des Geistes. Weißt du, es ist absolut illusorisch, dass du in größeren Gaben wirken kannst, ohne dass du zumindest in der allgemeinen Gabe des Sprachenredens für dich selbst wirkst. Das ist absolut unmöglich. Das ist eine völlige Irrmeinung, die manche Brüder und Schwestern haben. Ja, wir fangen gleich mit der Weissagung an. Ich habe noch nie jemanden weissagen gehört, der nicht auch in neuen Zungen betet. Hallo? Ist so. Schließlich, ich lese euch zum Schluss noch hier den letzten Abschnitt vor. Schließlich brauchen wir auch, sogar wenn wir die Gabe der Zungenauslegung besitzen, mehr Glauben für ihre Handhabung als für eine Äußerung in Zungen. Ein Grund dafür ist der, dass wir das, was wir auslegen, mit unseren Sinnen verstehen und der Widersacher uns viel wahrscheinlicher zum Schweigen bringen will, durch die unvermeidbare Vermutung, es sei etwas Eigenes. Also wenn jetzt gleich jemand vielleicht eine Sprachenrede gibt und bei dir fängt es an zu rotieren, dann lass dir bitte nicht vom Teufel einreden. Ja, da bist jetzt nur du, das ist jetzt nur von dir. Du wirst es doch nicht wagen, da führt es doch mit etwas von dir. Hat dir der Feind niemals dieselben schmutzigen Vermutungen hinsichtlich der himmlischen Herrlichkeiten und deiner wunderbaren Erlösung geäußert? Also sprich in Bezug auf deine Bekehrung und diese wunderbaren Erfahrungen? Es ist wiederum der Grundsatz zu erkennen, je größer die Gabe, desto größer auch der für ihre Betätigung notwendige Glaube. Darum hat manch ein Leser nicht gewagt, Gott um die Gabe der Auslegung zu bitten. Das ist etwas, was wir noch vergessen haben. Paulus sagt an einer Stelle auch, dass der, der in Sprachen betet, darum bitten soll, dass er es auslege. Das ist ein einfaches. Du musst eher auf die Stimme des Wortes hören, die dir immer noch befiehlt, fache an die Gabe, die in dir ist, damit die Gemeinde erbaut und der Herr Jesus überfließend verherrlicht werde, und zwar durch seine von ihm selbst verordneten himmlischen und übernatürlichen Niederlassungen. Eigentlich wollte ich mit Jakobus 1, Vers 5 anfangen, jetzt höre ich damit auf. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der jedermann gerne gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Bezieht sich diese Wahrheit nur auf Weisheit? Ist Gott nur ein wohlwollender Geber, wenn es um Weisheit geht? Gibt er dir nur gerne Weisheit? Oder ist er auch ein freundlicher Geber, der niemanden schilt, wenn es um die Gaben des Geistes geht? Halleluja. Ich glaube, die Antwort ist klar. Gott ist ein Geber, der gerne gibt, freundlich bleibt dabei, keine Vorhaltungen macht. Wieso bist du nicht schon früher noch gekommen? Jetzt hast du die ganze lange Jahr ohne die Gabe gelebt und jetzt kommst du auf einmal. Jetzt kannst du auch noch mal 2 Wochen warten. Nein, Gott macht keine solchen Vorhaltungen. Er gibt gerne in dem Moment, wo du kommst. Halleluja. Es ist ihm recht, wenn du kommst. Dann gibt er dir. Eine weitere Regel im Zusammenhang, vielleicht muss ich das noch sagen, mit den verschiedenen Arten von Sprachen und der Auslegung ist, dass Paulus sagt, dass in einem Gottesdienst nicht mehr als 3 solche gegeben werden sollen. Lasst uns heute Abend einfach bei dieser Regel bleiben. 3. Weniger ist auch okay, aber mehr nicht.